Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What the Funk. Ja, ich habe meine Off-Season announced. Season 2025, wenn wir schon im Englischen sind.
Season 2 ist zu Ende.
It's a wrap. Und genau, so ein kleiner Reset jetzt, Off-Season. Und dementsprechend haben wir ja auch nochmal das letzte Rennen jetzt bei T100 in Spanien, in Oropesa del Mar. Und dann auch die ganze Saison 2025 nochmal Revue passieren lassen. Was lief gut, was lief nicht so gut, was habe ich gelernt, was werden wir 2026 anders machen. Sind da auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr ins Detail gegangen. Habe dann auch schon meine ersten Pläne für die Saison 2026 announced. Hier ganz großes Announcement, habe ich auch noch sonst noch nirgends announced. Hier das erste Mal öffentlich.
You heard it here first.
Genau. Stay tuned, bleibt in der Episode und ansonsten, ja.
Jetzt rein da, komm, Fred, ich will rein. Wir gehen schnell noch eine Werbung dazwischen und dann geht's los. What the Funk? Und in der Werbung, Whoop, unser Presenter. Und Fred, ich find's super interessant, du hast aufgrund von Whoop-Daten deine Off-Season-Pläne ein bisschen geändert. Du hast sonst immer 2 Wochen gar nichts gemacht und hast da was in deinen Daten entdeckt, was dir nicht so gefallen hat.
Ja, ich glaube, das habe ich letztes Jahr nach der Off-Season auch schon mal angesprochen. Und jetzt in der Episode haben wir auch nochmal drüber geredet, dass ich nicht mehr so eine Off-Season mache, wo ich mal komplett Pause mache, also gar nichts mache. Sondern da das Beste für meinen Körper ist, da einfach in Bewegung zu bleiben. Also jetzt natürlich nicht irgendwie 5 Stunden mit Intensität und so weiter am Tag trainieren, sondern halt einfach gesunde Bewegung, egal was es ist, um da den Körper einfach zu aktivieren, weil dann meine HRV einfach deutlich besser ist. Und das habe ich gerade eben in den letzten Jahren durch Whoop herausgefunden, dass in der Offseason, wenn ich dann quasi eine lange Zeit nichts gemacht habe, die HRV dann natürlich erstmal am Anfang gestiegen ist, weil ich natürlich mich erholt habe, aber dann deutlich gesunken ist und ich dann ein viel niedrigeres Niveau einfach hatte von der HRV. Und wenn ich quasi mich weiterhin einfach so bewege, habe ich quasi dauerhaft so eine hohe HRV und dementsprechend das beste Zeichen, dass das wohl das Gesündeste auch für meinen Körper ist.
Und wenn ihr auch mal Bock habt, da in euren Körper ein bisschen tiefer reinzuschauen und zu gucken, wie wirkt sich Training aus oder auch kein Training oder Schlaf auf euer HRV, auf euren Recovery Score, auf Stress, auf ganz viele andere Daten, dann könnt ihr das mit Whoop machen. Geht einfach auf joint.whoop.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes. Da könnt ihr auch nochmal A, alles nachlesen und B, euch 4 Wochen Whoop kostenlos sichern, um das einfach mal für euch auszuprobieren. Und damit rein in die Episode. What the Funk? Fred hat mich angerufen, es ist Zeit für eine neue Folge What the Funk. Und erst dachte ich, Fred, du willst so die Saison rekapitulieren, weil du hast auf Insta angekündigt, Saison ist zu Ende. Klar, du erfüllst noch deinen T100-Contract, aber du hast so ein bisschen deine Offseason angekündigt. Und dann habe ich gesehen, nix da. Direkt nächste Race-Ankündigung. Traillauf Tour de Tirol, von Frodo inspired, wirst du jetzt Trailrunner. Und dann habe ich irgendwie auf dem Bild noch Strati gesehen, dann habe ich Strati angerufen, meinte, ja, Fred hat mich da einfach markiert und jetzt bin ich da irgendwie auch, jetzt muss ich da irgendwie auch starten. Scheiße, ich habe gar keine Trailschuhe. Also hast du da für dich und Jan nochmal so ein Bromance-Saisonabschluss rausgesucht oder was?
Ja,
da machen wir jetzt Pre-Race-Talk oder was ist der Grund für den Podcast hier?
Das wird hier von Jabez Family organisiert.
Ach, geil.
Und Tour de Tirol ist schon hier auch ein etabliertes Event. Gibt auch echt viel Preisgeld, vor allem für Läufer, wo ja das Preisgeld normal nicht so hoch ist. Aber halt quasi für die gesamte Tour de Tirol. Also das Freitagabend 10 Kilometer. Das ist noch, also vom Trail, vom technischen Anspruch relativ human. Aber halt auch so irgendwie 300, 400 Höhenmeter. Und dann am Samstag ist der Kaisermarathon, Also Marathon mit, glaube ich, 2.500 Höhenmeter, der dann auch oben auf dem Berg quasi Finish ist. Aber den lassen Strati und nicht weg.
Was? Warum? Hey, ihr seid doch Ironmaner. Ihr seid Ironmans, come on.
Ich glaube, das wäre dann doch das, ja, bisschen zu heftig, wenn wir alle drei Tage da wirklich laufen. Und dann am Sonntag ist dann nochmal so 23 Kilometer mit
Auslaufen.
1300 Höhenmetern. Und das ist dann, wir machen Freitagabend den 10er so als Warm-up und dann Sonntag ist hier all in.
Da geht's. Also ist dann so, dann wollt ihr euch wieder profilieren, wenn die richtigen Trailläufer müde sind vom Marathon davor, dann wollt ihr so, ah, guck mal, da können wir locker mithalten.
Aber ey, wenn da irgendwelche guten Trailläufer am Start sind, glaube ich, dann können die auch einen Marathon davor laufen. Ja. Ich glaube, sobald es technisch wird, da geben die uns da zeigen die uns mal, wie man richtig Trail läuft.
Dieses Backup-Ding, ne? Das ist halt immer.
Ich habe hier schon am Samstag bin ich hier auf dem höchsten Berg hier, den ich von der Haustür aus laufen kann, bin ich hochgelaufen. Und da ist oben schon echt technisch. Und dann bergab auch irgendwie so 35% runter und halt so Geröll. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich bin jetzt nicht schlecht, weil ich bin ja auch in den Bergen aufgewachsen. Also habe das auch als Kind schon die Berge da runtergelaufen und so. Und würde sagen, ich kann das eigentlich. Und es war halt dann irgendwie so einmal so ein 2 Kilometer Bergabstück. Und ich meine, bin eigentlich schon gut runtergelaufen. Hab danach schon auf Strava geguckt, Segment, und hier so ein paar Trailläufer haben mir da einfach 10 Minuten gegeben.
10?
Ja, ich meine, ich habe 25 Minuten gebraucht für diese 2 Kilometer, weil es ist schon echt brutal technisch. Und ich bin schon so gelaufen, halt wirklich, wie man halt so bergab läuft, zu dribbeln.
Ja,
aber schon so, dass ich eigentlich einen guten Flow hatte. Aber dann laufen die das halt einfach irgendwie in einer Viertelstunde runter und da musst du echt, also das ist schon krass. Du musst fast normal
einmal,
da runterlaufen.
Ich habe das, ich habe das gemerkt, Tom, ihr Stradis Manager, kommt ja vom Traillauf und hat so krasse Dinge auch schon gemacht da. Und als wir auf Hawaii waren 2018, sind wir danach nur nach Kauai und sind so im Waimea Canyon spazieren gegangen. Und da war dann auch so teilweise wirklich technische, also für mich technische Sachen drin, wo du so halt vorsichtig gehst, dass du da nicht runterfließt und so. Und Tom ist halt einfach so mit seinem Rucksack auf dem Rücken, ist so einfach so im normalen Tempo weitergegangen, da so bergrunter auch einfach. Und dann war der so 2 Kurven und wir waren so noch in den ersten 4 Metern von diesem technischen Stück und der war so um die Kurve schon weg. Einfach, der ist einfach so weggegangen. Und dann dreht er sich irgendwann um und dann meine so, soll ich mal zeigen, wie das richtig geht? Dann ist er wieder hochgeklettert und meint, ich muss mal gucken, ob ich diese GoPro-Aufnahme noch finde. Da waren so wirklich so, keine Ahnung, so gefühlt 1 Meter Drops über Steine aus drin, wo du dann so richtig vorsichtig so runterhüpfst und dann weiter. Und dann ist der da runtergekracht in einer, keine Ahnung, 3er-Pace oder sowas. Alter, sowas habe ich noch nicht gesehen.
Das ist echt brutal.
Also ich habe mir sowas auch noch nicht angeguckt bei Trailer. Und da hat er mir auch erzählt, dass er so im Siebengebirge auch so Single Trails, so Strava-Coms hat, also wo der dann auch mit 2,50 irgendwie bergab rennt, also wo ich mir denke, how? Ich würde mich so sehr auf die Fresse legen.
Also es ist wie beim Mountainbiken, ist auch so Geschwindigkeit, gibt Sicherheit. Weil du hast halt dann du hast halt eine sehr niedrige Bodenkontaktzeit und das ist halt das, was dann gefährlich ist. Aha. Gerade wenn du da in diesen technischen Teilen unterwegs bist. Weil je länger du halt auf irgendwie einen Stein stehst, desto höher ist halt die Gefahr, dass du dann irgendwie wegrutschst oder umknickst. Und wenn du da halt irgendwie schnell dribbeln kannst und ich meine, es ist halt koordinativ extrem anspruchsvoll, weil du musst halt genau wissen, wo halt auch dein Fuß aufsetzt.
Ja,
und so.
Weil ein Schritt falsch liegst du auch, egal wie kurz
halt
deine Bodenkontaktzeit ist.
Das kann man gut trainieren auf jeden Fall. Also ich merke dann auch, wenn ich das dann, ich meine, ich habe es jetzt auch ewig nicht mehr gemacht, wenn ich das dann wieder öfter mache, da werde ich da auch sehr schnell viel besser. Vielleicht auch, weil ich es halt als Kind dann schon auch oft gemacht habe. Das ist ja dann auch immer da, gerade bei sowas auch so ein Vorteil. Ja, aber es macht schon auch, macht schon richtig Bock, muss ich sagen. Ich sage immer, wenn ich 20 Kilogramm leichter wäre, ich würde mal überlegen, da nochmal Profikarriere zu switchen.
Ja, ich meine, Frodo war ja jetzt auch richtig stark da in Nizza, ne? Bei dem UTMB, was der irgendwie Gesamtachter geworden
ist. Ich habe gar nicht geguckt.
Also, ja, ich glaube, er ist Gesamtachter, siebter Achter oder sowas geworden. Und seine Altersklasse hat er gewonnen.
Nice.
Ja. Ja, dann bin ich gespannt, was Strati mir dann danach erzählt.
Ja, ich bin auch mal auf Strati
gespannt. Ich weiß nicht, wie viel Trail der schon gelaufen ist in seinem Leben. Wahrscheinlich nicht so viel wie du.
Ja, der hat jetzt hier auch irgendwie Trails entdeckt bei sich zu Hause, die er noch nie gelaufen ist davor. Jetzt kommt er mal aus seiner Komfortzone raus und entdeckt mal die coolen Laufrouten bei sich zu Hause.
Aber hast du denn jetzt dann einfach angemeldet oder war das nur ein Joke von ihm, was er mir gesagt hat?
Ja, nee, ich habe, Strati meinte so, ja, er kommt dann mal runter, machen wir hier halt so ein bisschen fit verfahren, so ein bisschen Gravel, ein bisschen wandern gehen, weil wir halt beide jetzt gerade Offseason haben. Und dann habe ich ihm so gesagt, ja, perfekt, dann an dem Wochenende ist Tour de Tirol, da würde ich mitmachen, so auch so just for fun. Und dann meinte er direkt, ja, passt, meld mich mit an.
Okay, geil.
Und aber
mir
hat er
so verkauft, als hättest du ihn einfach hier markiert und mit angemeldet und dann sitzt er da im Boot.
Ja, jetzt hypen wir uns natürlich gegenseitig auf und jetzt langsam wird es halt doch ernst. langsam kein Spaß mehr. Jetzt machen wir hier knallharte Vorbereitung.
Dan, ich müsste noch so einen 30er Trail am Sonntag machen. Okay, ja. Also bist du jetzt in der Offseason oder nicht?
Ja, ich meine, ich habe es eh schon nach der letzten Offseason auch gesagt. Ich werde nicht mehr so Offseason machen, wie ich es üblicherweise gemacht habe. Also so nichts machen und dann halt, also ich habe ja meistens irgendwie so ein, zwei Wochen gar nichts gemacht. Und dann wieder nochmal so ein, zwei Wochen so, ja, wieder reinkommen, fit for fun. Und da habe ich ja dann immer irgendwann gemerkt, dass es mir nicht gut tut. So HRV ist brutal gesunken. Hab dann auch, wenn ich wieder angefangen habe, da war dann auch wieder so dieses Vorhofflimmer mit meinem Herz. Die Gefahr auch da, dass das dann viel leichter wiederkommt oder öfter kommt. Und jetzt war es auch krass, ich habe nach den letzten Rennen jetzt bei T100 in Spanien, da werden wir auch gleich nochmal kurz drüber reden, habe ich vier Tage nichts gemacht, weil da war halt dann auch so, klar, mit Heimreise, oder wir waren dann noch einen Tag in Valencia, dann zwei Tage später sind wir heimgeflogen, da ist natürlich dann auch ein ganzer Tag irgendwie wieder weg, und dann, wir sind ja jetzt auch umgezogen, in Kufstein, also nur ein paar Straßen weiter, eine größere Wohnung, aber da gibt es auch noch einiges zu tun. Und da waren halt dann irgendwie so schnell mal vier Tage ohne Sport. Und dann bin ich aufgewacht am fünften Tag und ich hatte brutale Knieschmerzen. Und ich habe wirklich nichts gemacht. Und dann so, okay, krass. Und dann kann schon sein, dass es jetzt irgendwie so davon kommt, weil ich jetzt irgendwie so keine Spannung mehr habe.
Kisten so schleppen, das war vom Umzug. Ja, ungewohnte, genau. Belastung.
Nee, das war eigentlich, ja, ich meine, ja, kann schon sein, dass es da auch so ein bisschen so, weißt, mit Möbel aufbauen, dann ist man in irgendwelchen komischen Positionen. Es hängt sicher auch damit zusammen. Aber dann habe ich halt angefangen, jetzt dann mich wieder zu bewegen. Und dann wurde es halt jetzt auch nach ein paar Tagen, ist halt wieder weg. Also habe ich schon gemerkt, so, das ist dann doch ein Zeichen, dass man älter wird. Man kann nicht nichts mehr machen.
Du bist einfach nicht gemacht für nichts.
Ja.
Also du musst halt, ja, was deinen ganzen Körper darauf trainiert, sich zu bewegen, dann musst du es auch machen. Das ist wie bei so einem Hund.
Also an der HRV sehe ich es immer am krassesten. Also dies, wenn ich dann so wenn ich Sport mache, aber jetzt nicht so richtig intensiv, da ist die halt natürlich dann immer am krassesten. Dann bin ich quasi erholt, aber halt trotzdem irgendwie in Bewegung. Und das ist dann natürlich auch so das dementsprechend das Gesündeste für meinen Körper. Also so werde ich jetzt auch quasi die Off-Season machen. Und dementsprechend passt jetzt auch so ein Trailrun da eigentlich ganz gut rein. Dann haben wir noch so ein bisschen so eine Motivation halt, so zum Spaß halt auch was zu machen. Ich meine, heute schlechtes Wetter da, mache ich dann jetzt auch nichts. Also so ist es schon. Ich bin dann doch in der Offseason ein schöner Wettersportler. Ich bin nicht sowieso immer, aber in der Offseason noch mehr.
Also gehst du jetzt nicht auf die Rolle?
Nee,
also oder aufs Laufband.
So zwei Sachen, die bei Fit for Fun sehr schnell wegfallen, sind Rolle fahren und Schwimmen.
Ja, okay. Kann ich beides absolut nachvollziehen. Das ist krass. Ja. Aber bevor wir dann noch zu den die nächsten T100-Rennen, die du dann vertraglich noch erfüllen wirst, ist ja dann auch so ein bisschen Fit for Fun mit ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Das passt ja dann genau in dein neues Off-Season-Konzept. Man könnte sagen, heute ist das am Anfang der Saison schon genauso geplant. Aber lass doch nochmal kurz die Rolle.
Alles auf Tour de Tirol ausgelegt.
Alles auf Tour de Tirol ausgelegt. Die Rolle einmal rückwärts machen. Du hast mich schon eben korrigiert einmal, weil ich Tossa del Mar gesagt habe. Da ist aber die T100 gar nicht mehr gewesen. Jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, wie es richtig heißt. Das heißt,
du musst ja entweder Oropesa del Mar oder Oropesa del Mar. Oropesa. Das ist beides richtig, weil Oropesa ist Valenciana, quasi der Dialekt dort. Und Oropesa ist, glaube ich, dann das Spanische. Genau. So ein bisschen wie Katalan. Die haben auch nochmal wieder ihr eigenes Spanisch.
Kann man also sagen, wie man will, man macht nichts falsch, sowas mag ich immer. Oropesa,
ja, auf jeden Fall. Komischer Ort, fand ich. Also so, ja, eine Stunde nördlich von Valencia. Also dementsprechend nach Valencia geflogen, wo ja eigentlich ursprünglich die T100 hätte stattfinden sollen. Das wäre, glaube ich, auch echt cool geworden, weil Valencia, wir haben es gerade vor dem Podcast auch schon gesagt, ist echt eine mega coole Stadt. Also kann ich jedem empfehlen, der da noch nicht war, sich das mal anzuschauen. Also für mich persönlich ist es eigentlich so meine Lieblingsstadt in Spanien. Eigentlich coole Cafés, so ein cooler Park und ja, macht echt Bock dort. Und was auch krass ist in Valencia, weil wir dann auch nach dem Rennen dann dort noch eine Nacht quasi und einen Tag dort verbracht haben, da machen die ganzen Restaurants erst um 21 Uhr auf. Das ist so richtig spanisch.
Krass.
Also nicht 21 mal irgendwie 20 Uhr,
das hab ich gar nicht mehr
sondern im Kopf. Die meisten machen erst um 21 Uhr auf.
Stimmt. Naja, wir waren da immer in der Nähe vom Startzielbereich vom 73, wo wir mit Strati da waren, war das Hotel direkt an so einer großen Mall. Und in dieser großen Mall das sind ja diese Restaurants, die einfach einen ganzen Tag auf haben. Deswegen haben wir immer nicht auswärts irgendwie uns ein cooles Restaurant gesucht oder so, sondern waren immer in dieser Mall einfach essen, weil da halt irgendwie wir ganz normal um 19 McDonald's. Uhr zu deutscher Zeit essen. Nee, da war so ein Pasta-Place, ein Pizza-Place und ein Sushi und da waren wir, glaube ich, immer im Wechsel. Aber du konntest wirklich nur da essen, weil genau um 21 Uhr sonst erst die Dinger aufgemacht hätten. Irgendwie, da hatten wir alle keinen Bock drauf, so lange zu warten, bis es Essen gibt.
Ja, muss man sich auf jeden Fall den spanischen Lifestyle anpassen. Ja. Jonas Schomburg-Style.
Der hätte damit gar kein Problem.
20 Uhr laufen gehen und dann um 21 Uhr
essen. Nee, hast du das mit dem Podcast mitgekriegt? Wir haben ja uns um 19 Uhr zum Podcast aufnehmen verabredet. Und dann hat er dann gequatscht kurz vorher, ja, ich muss auch dann nachher noch laufen gehen.
Ja, perfekt.
Also wir waren dann keine Ahnung, wann fertig.
Ich muss mal mehr mit Jonas
oder so.
Jonas würde gut in unsere Trainingsgruppe hier mit Jebbe reinpassen. Also wir haben auch so einen
Rhythmus. Er hat halt gesagt, bis 24 Uhr kann man ja trainieren.
Genau.
Ist ja noch der Tag. Das muss man auch ausnutzen und sich ein bisschen Zeit lassen fürs Training, hat er gesagt.
Ja, sehe ich auch so.
ja, genau. Also, zieht nach Valencia. Vielleicht müsst ihr Trainingsgruppe Valencia machen.
Genau. Oropesa del Mar. Und da ja, war überrascht, wie viele Leute da dann auch tatsächlich irgendwie Urlaub gemacht haben, weil ich habe von diesem Ort noch nie in meinem Leben gehört davor. Und ja, ich weiß nicht, also irgendwie so ein bisschen so ein komischer Ort, fand ich. Hat jetzt außer halt so Strand nicht wirklich was zu bieten gehabt. Mein Radfahren dort, wenn man dann so ein bisschen ins Hinterland gefahren ist, war schon natürlich auch cool, wie eigentlich überall in Spanien. Aber sonst war da halt einfach tote Hose. Ich glaube auch in unserem Hotel haben wir den Altersschnitt dann schon deutlich gesunken, da die ganzen T100-Athleten und Athletinnen. Und so war es halt dann auch beim Rennen. Also Zuschauer war echt, ich glaube, das war ein neuer Negativrekord an Zuschauern bei dem Rennen. Waren wirklich die drei Supporter, die halt dabei waren, so insgesamt. Und sonst war da niemand an der Strecke.
Ja, aber ich glaube, wenn du dann so erst Valencia ankündigst und dann das Ding, das war
ja, und das war halt
relativ kurzfristig und kein Age-Group-Rennen dahin, ja. Also das ist dann irgendwie, und dann ist das da irgendwo in die Walachei gebaut. Mhm. Was soll da auch passieren? Da ist keine Historie, da ist keine coole Stadt, wo vielleicht auch zufällig gerade Touristen sind, die dann sagen, ach geil, guck mal, hier ist eine Trainingsveranstaltung, lass mal zugucken. Also das passiert ja dann auch nicht, ne? Das ist, wo soll es herkommen?
Voll, ja. Ich meine, trotzdem cool, dass T100 da so kurzfristig noch so einen Ersatz gefunden hat, auch wenn es dann jetzt vielleicht nicht so ein cooles Rennen war, aber an sich, dass wir halt noch überhaupt racen können. Ich meine, sie hätten es ja auch komplett absagen können und ja, so war das dann schon in Ordnung und ich glaube, konnten alle gut damit leben. Und ja, ich meine, ich selber hatte ja sowieso ja keine großen Hoffnungen auf das Rennen. Ich meine, habe 4 Wochen davor quasi Ironman Switzerland gemacht und wie auch schon nach Rot war halt irgendwie so die ersten 1-2 Wochen sind dann immer noch echt gut und danach fällt man erst irgendwie in so ein Loch und man merkt erstmal, wie sehr so ein Ironman einfach reinhaut. Und hatte dann zwar noch eine gute Trainingswoche, wo ich auch ein paar gute Einheiten hatte, aber das ist, ich finde halt immer so ein Auf und Ab nach einem Ironman, so manche Tage geht es dann irgendwie wieder voll gut, dann nächsten Tag ist wieder brutal müde und es geht gar nichts. Und das, ja, das war jetzt auf jeden Fall so die Erfahrung, die ich bei beiden Langdistanzen auch gemacht habe. Und dann in den Trainingseinheiten habe ich dann schon auch gemerkt, so von den Zahlen, also für T100 ist das absolut nicht konkurrenzfähig. Ich meine, es ist nicht so, dass ich bei den T100-Rennen irgendwie underperformed habe. Also quasi, dass ich gut im Training war und dann halt die Leistung nicht im Rennen abrufen konnte. Dann ist es ja immer nochmal eine andere Geschichte. Da muss man sich wirklich halt immer fragen, woran es liegt. Sondern es war halt einfach so, jetzt nicht nur in Spanien, sondern auch in den anderen T100-Rennen, dass die Leistung, die man für T100 braucht, ich auch nicht im Training gezeigt habe. Und dann kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass ich da irgendwie, ja, dass da halt irgendwie ein Wunder passiert an dem Tag, weil es ist dann halt einfach die nackte Wahrheit im Rennen. Aber man hofft halt trotzdem irgendwie drauf und ich war halt irgendwie gerade vom Kopf war ich extrem motiviert. Also körperlich wusste ich, dass es irgendwie wahrscheinlich nichts wird, aber vom Kopf war ich halt so, ja, ich habe irgendwie bei dem Rennen gar nichts zu verlieren, ist mir jetzt irgendwie so komplett egal, also egal nicht in dem Sinne, dass mir das Rennen egal ist, sondern ja, ich kann halt irgendwie volles Risiko gehen, aber auch um volles Risiko zu gehen, braucht man halt irgendwie eine gewisse Form und in der Rennwoche, wenn man dann so tapert, dann macht man ja nochmal so kurze Aktivierungssachen, dann geht es ja meistens auch nochmal so richtig gut und man denkt so, boah, eigentlich schon, fühlt sich schon gut an und ich glaube, da geht was. Und dann aber am Renntag war es dann leider nicht so. Und ja, das war dann schon auch nochmal fast extremer als bei den anderen Rennen, dass ich wirklich beim Schwimmen eigentlich vom Gefühl war es nicht schlecht, aber ich war halt irgendwie so, ich sag mal, schlecht in Form, dass ich direkt jeden Wasserschatten verloren habe und bei niemandem mitschwimmen konnte. Und das war dann schon...
Ach, bitte. Gar nicht.
Ja, das war schon komisch. Weil so, das war jetzt nicht so wie in Vancouver, wo ich einfach nicht hart gehen konnte und halt deswegen irgendwie schlecht geschwommen bin, sondern da konnte ich konnte jetzt eigentlich schon hart gehen, aber meine Form war einfach so schlecht.
Also es war richtig geil anstrengend, aber die anderen sind einfach weggeschwommen.
Ja, genau. Und es ging aber nicht schneller. Ich konnte nicht schneller.
Ich glaube, Fred, weißt du, was das Geile daran ist? Richtig viele, die hier zuhören, können jetzt hart relaten.
Das war wirklich...
Ich glaube, da finden sich richtig viele jetzt wieder und sagen, ja,
da habe ich mich wirklich gefühlt wie Sam Long.
Ich fühle mich immer so im Schwimmen.
Ja, ich glaube, so fühlt sich Sam Long halt immer. Und dann habe ich aber auch mal überlegt, also dann nach dem Rennen, ich meine, meinen letzten wirklichen Trainingsblock, also egal, ob es jetzt T100-spezifisch, Langdistanz-spezifisch war, einfach ein Trainingsblock über mehrere Wochen hatte ich im Juni.
Vor Rot.
Also bevor ich dann, genau, weil dann habe ich getapert für Rot, habe Rot gemacht, musste ich recovern. Dann war das auch nur so irgendwie halbes Training bis Allgäu und Schweiz, was dann noch relativ gut ging, beides. aber danach halt wieder recovern und irgendwann ist es halt einfach, ist halt einfach nichts mehr da von der Form und dann bräuchte man halt wieder nach der Pause einfach wieder einen ordentlichen Trainingsblock, um da halt auf dem Niveau halt einfach wieder konkurrenzfähig zu sein. Ich meine, ein gewisses Niveau kann man immer abrufen, das habe ich auch abgerufen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich, dass es komplett peinlich war, was ich da jetzt gezeigt habe in Spanien, aber das Niveau ist halt einfach so brutal inzwischen, dass du da halt dann auch einfach nichts mehr zu melden hast. Und wenn ich halt 20, 30 Watt weniger fahre, als ich letztes Jahr in die T100-Rennen gefahren bin, aber alle anderen fahren jetzt auf einmal 20 Watt mehr und ich dann natürlich zusätzlich noch nicht in the mix bin, dann verlierst du da halt einfach extrem und dann, ja, dann kannst du auch nichts mehr holen. Und dann war das halt wieder so ein bisschen so ein, ja, mentales Rennen. Immer so ein Struggle, ziehe ich das dann überhaupt noch durch, gehe ich einfach raus, aber...
Aber das wusstest du doch vorher, oder? Dass dir diese 20, 30 Watt fehlen.
Ja, klar wusste ich das vorher, aber ja, man hofft halt irgendwie immer, dass es geht. Oder man hofft, dass man trotzdem irgendwie dabei ist und sich dann irgendwie so, ja, dass er in diesen Race-Modus kommt. Weil ich glaube, wenn ich jetzt, sagen wir beim Schwimmen eine gute Form gehabt hätte und ich dabei gewesen wäre, dann hätte ich da schon mitfahren können. Also das wäre sicher gegangen, weil beim Radfahren wäre ich jetzt nicht, gedroppt worden. Vielleicht von ganz vorne ja, aber zumindest nicht so vom Mittelfeld. Und dann ist man natürlich auch im Laufen wie in einer ganz anderen Situation. Und beim Laufen war es ja dann eh auch so, dass es so brutal heiß war und auch so schwül, dass man da gar nicht jetzt vom Tempo gar nicht so schnell laufen musste für eine konkurrenzfähige Leistung. Deswegen war das Laufen für das, was ich da eigentlich, für den Tag, den ich da hatte und für die Form, die ich hatte und für die Position, wo ich noch war.
Wo warst du Vorletzter?
Ich war Letzter die ganze Zeit eigentlich und bin halt da irgendwie so vor mich hingelaufen und habe gesagt, ich finish das jetzt noch und mache halt irgendwie so, ja, nochmal irgendwie, also ich habe schon alles gegeben, aber weißt du, wenn du auf Platz 17 läufst, dann ist es vielleicht gefühlt alles, aber theoretisch würde natürlich viel mehr gehen, wenn du nochmal so in the mix bist. Und dafür war das Laufen noch das Beste an dem Tag und konnte ja dann noch auch hier nochmal das dritte Mal Platz 16 mir holen und das dritte Mal nicht Letzter werden. Ich meine, natürlich, das erreicht. Ist alles nicht mein Anspruch. Aber ja, mehr ging halt einfach nicht an dem Tag und war trotzdem natürlich dann stolz, dass ich das wieder zu Ende gebracht habe. Und ich glaube, da war halt einfach dann wirklich so der Moment dann danach, wo ich dann halt auch gesagt habe, ja, jetzt, ich glaube, jetzt muss ich hier mal einen Cut machen, bevor ich mich da jetzt noch immer weit tiefer in das Loch da grabe. Sowohl körperlich als auch mental, weil es ist natürlich schwierig. Ich will mir jetzt mein Momentum ja auch nicht komplett zerstören, dass ich mir dann durch die einigermaßen guten Langdistanzen da auch aufgebaut habe. Es ist natürlich auch schnell wieder weg, wenn man dann halt auch mal so wirklich gar nicht konkurrenzfähig ist und wieder Vorletzter bei einem T100-Rennen wird. Und ja,
naja, du denkst, du bist irgendwie eine Wurst und alle genau. Sind vor dir. Ja, kann ich mal nachvollziehen. Aber Fred, mit der Theorie, die du jetzt gerade hast, ne, da würde ich doch jetzt mal vorschlagen, wir müssen das doch irgendwie mal überprüfen. Das heißt, du musst jetzt Tour de Tirol, machst so einen geilen Trailrun und dann musst du bis zum nächsten T100-Rennen über deinen Schatten springen und in der Fit-for-Fun-Zeit ganz viel schwimmen gehen. Einen kleinen Schwimmblock setzen. Du musst eh an deinem Schwimmen arbeiten, dass du beim nächsten Rennen, egal Radfahren und Laufform, aber schwimmen, da musst du in the mix sein. So schöne Mittelfeld wenigstens mit dabei. Und dann rollst du auf dem Rad Fall, einfach mit.
Ist auf jeden Fall besser,
als so wie man. Dann holst du dir nochmal so ein Top 10.
Ja, ist auf jeden Fall besser, oder eine Top 15. Als nicht gut zu schwimmen und gut Radfahren und zu laufen. Ist andersrum. Also man holt bei T100 auf jeden Fall mehr, wenn man ein guter Schwimmer ist und nicht so guter Radfahrer und Läufer, als andersrum. Das ist safe.
Also machst du das jetzt so? Haben wir das jetzt besprochen?
Ja.
Haben wir einen Deal? Du machst jetzt schön Schwimmblock.
Ich meine, was bringt es mir am Ende? Ich meine, ich mache es auf jeden Fall. Ja, ich werde an meinem Schwimmen natürlich arbeiten.
Das Momentum nicht verlieren. Mal, du dein Mojo oben halten.
Werden auch hier nochmal andere Maßnahmen ergreifen und ein paar Dinge probieren und so weiter. Jetzt dann auch im Winter. Aber jetzt nicht im Hinblick auf diese zwei T100 Rennen, die noch kommen, sondern im Hinblick auf 2026. Da der Kopf ist auf jeden Fall 2026. Und ja, die T100-Rennen, da muss ich halt jetzt noch meinen Vertrag erfüllen, muss halt dort starten und ja, was bringt es mir am Ende, wenn ich da dann, keine Ahnung, halt mal Zehnter werde oder so, eigentlich nichts.
Und, doch, für den Kopf. Und ja. Du gehst dann mit einer geilen Schwimmform in 2026 rein.
Ja, das ist ja sowieso der Plan, aber das mache ich, wie gesagt, das mache ich nicht für die T100-Rennen. Wenn es da dann gut läuft, nehme ich es natürlich mit, aber
ist völlig ja, okay, du machst es nicht
wird,
für die T100-Rennen, aber du machst es einen Schwimmblock.
Das wird auf keinen Fall mein Momentum noch weiter zerstören, um es so zu sagen. Okay. Es kann es nur positiv wenden, falls es gut klappt. Aber ich werde jetzt nicht deswegen all in gehen, weil wenn es dann nicht klappt, dann ist natürlich wieder schlecht.
Ich wollte dich da ja nur reinlabern. Ich dachte, wir machen jetzt so ein kleines Real-Life-Experiment hier, ob das wirklich funktioniert und deine Theorie hier stimmt. Das muss ja überprüft werden am Ende des Tages.
Nee, safe. Am Schwimmen wird wieder gearbeitet und ich bin auch zuversichtlich, da ich da, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich ein schlechter Schwimmer bin. Es war halt einfach, ja, eine Anreihung an, ja, Unglücklichen oder ja, Situationen mit dem Sturz, aber dann halt auch von der Gesamtstrukturierung, von der ganzen Saison. Das habe ich dann auch schon alles mit Dan besprochen und an sich das Gute ist, die schlechten Leistungen dieses Jahr lassen sich relativ leicht erklären, warum die schlecht waren. Ich meine, das Ding war halt, klar, selbst wenn es gut gewesen wäre, ist natürlich dann auch die Frage, wo wäre ich gelandet. Aber ich konnte ja nicht mal so meine Leistung von letzten Jahr in den T100-Rennen abrufen. Und ja, das lässt sich eigentlich relativ leicht erklären. Und das ist das Gute, dass ich da mich nicht unterkriegen lasse jetzt von diesem Jahr und jetzt das quasi das Positive mitnehmen. Und ich glaube, da haben wir extrem viel gelernt. Ja, auch mit den ersten Langdistanzen. Es war halt einfach so ein Erfahrungssammeln. Und am Ende des Tages war es halt von Anfang an klar, es wird schwer, das so T100 und die ersten Langdistanzen dazu zu balancieren. Und natürlich war das Ziel, in beiden konkurrenzfähig zu sein. Aber am Ende hat es halt eigentlich nur für die Langdistanzen geklappt. Und da habe ich zumindest auch mal, jetzt habe ich halt jetzt extrem Blut geleckt, habe halt da auch, sehe halt da jetzt auch mein Potenzial und weiß, dass ich es da deutlich besser kann. Und das ist halt das, was mich auch auf Langdistanz einfach motiviert, dass ich denke, dass ich da auf jeden Fall auch mit der Weltspitze konkurrenzfähig sein kann, langfristig oder mittelfristig. Wenn ich da wirklich mein Potenzial voll ausschöpfe, weil ich bin zwar zufrieden mit Rot und Schweiz, aber an sich war das, glaube ich, noch lange nicht das, was ich auf der Distanz kann. In allen drei Disziplinen. Weil ich meine, ja, beim Schwimmen haben wir drüber geredet, da hatte ich dieses Jahr dann einfach nicht die Shape. Radfahren auch nicht.
Das ist für mich.
Radfahren war eigentlich ja, von den letzten Jahren auch so mit mein schlechtestes Jahr. Und Laufen war okay, glaube ich, für meine Verhältnisse, gerade auch bei den Marathons. Aber da bin ich auch relativ sicher, dass ich so einen Marathon nochmal deutlich schneller laufen kann. Also ich glaube, im Moment mit einem guten Tag würde ich mir safe eine 2:35 schon bereits zutrauen. Auf einer guten Strecke. Und ich glaube, das ist eine extrem gute Ausgangslage. Ich meine, so Schweiz bin ich an einem, ja, mit nicht idealer Vorbereitung bin ich an eine 2:39 den Marathon durchgegangen, ja, weil da war die Strecke auch ein bisschen zu lang. Und ja, das stimmt mich einfach zuversichtlich, auch für diese Distanz, weil am Ende wird es halt im Laufen entschieden. Und das ist halt das, was ich beim 73er nie abrufen konnte oder nie zeigen konnte oder allgemein halt auch nicht in der Lage war, irgendwie so eine 1:08 hinten drauf zu laufen, was man halt braucht, um so Dinger zu gewinnen, um die großen Dinger zu gewinnen. Und da weiß ich halt, dass wenn ich all in gehen würde für T100, ich werde dann, ist unmöglich, ich werde dann nicht mit einem Hayden Wild und einem Jelle Gaines um Sieg fighten. Ja. Also ich werde auf dieses Niveau, werde ich einfach nicht mehr kommen. Aber im Ironman Langdistanz traue ich es mir halt eben zu. Ich meine, ja, eine 2:30 finde ich, ist nochmal so eine andere Welt.
Das ist normal. Also es ist krass, was da passiert. Also das ist das, wo ich gerade eben nochmal raus wollte, bevor wir jetzt dann in den Ausblick gehen.
Ja.
Wenn ich jetzt angucke, wenn du sagst, du willst bei der Weltspitze mit dabei sein, was natürlich dein Anspruch ist und was ich auch glaube, dass du kannst. Aber habt ihr da schon mal reingeschaut, auch weil der Schlüssel zum Erfolg schwimmen, haben wir auch hier im Podcast ja schon so oft drüber geredet, aber wir haben relativ wenig auch über die Bike-Performance von dir dieses Jahr gesprochen, die ja wirklich, wenn du das jetzt vergleichst zu den Jahren davor oder zu sonst immer, ist Fred Funk halt einer, Stärke ist ganz klar Fahrradfahren. So, da ist es auch, wenn du mal einen Rückstand, entweder warst du in the mix oder wenn du einen Abstand hattest, dann bist du halt nach 20 Kilometern, kamst du von hinten bis reingefahren, bist meistens an der Gruppe vorbeigefahren und hast dich im vorderen Drittel oder direkt ganz vorne als Zugpferd eingereiht und bist da mitgefahren mit eben Leuten wie einem Sam Laidlaw, der auch wieder jetzt in Nizza gezeigt hat, der da irgendwie mit Rückenkrämpfen 3 Minuten nach einem aus dem Wasser steigt, die schnellste Radzeit fährt und die Norweger da wieder nach vorne eskortiert. Das ist ja eigentlich so deine Liga auf dem Fahrrad gewesen. Aber davon warst du ja dieses Jahr eben genau diese ja, 10, vielleicht 20 Watt eher sogar als 10 Watt oder 20 bis 30 Watt einfach weg, was jetzt diese T100-Distanz betrifft. Und wenn man sich jetzt die Rennen anguckt in Rot, da haben wir auch alle mitgerechnet, dass du diese Lücke auch zupressen wirst und auch zufahren wirst. Und da hast du noch gesagt, ja, ich habe mich so auf mein Radfahren konzentriert und wollte auch noch was im Tank lassen für letztes Jahr. Und dann kam ja irgendwie Schweiz, das nächste Ding, dass du halt da einfach auch die dich überholen, fahren lassen müssen, wo man sonst sagt, wenn du da in der normalen Fred Funk Radshape gewesen wärst, ist es ja auf dem Papier so gewesen, dass du da hättest mitfahren können oder zumindest was, wo man gedacht hat, okay, da in diesen Bereichen kann Fred auf jeden Fall Fahrrad fahren und was dann beim Lausen rauskommt, muss man halt sehen. Aber habt ihr da schon mit einem kompletten Team reingeschaut, so lief es im Training auch schlechter? Bist du da ähnliche Einheiten auch schon mit weniger Watt oder langsamer gefahren oder lief es im Training gut und nur im Rennen nicht? Habt ihr da schon tiefer analysiert? Weil das würde mich echt noch sehr interessieren.
Ja, haben wir auch. Also haben wir schon einiges besprochen und analysiert. Ich war da auch ganz, ganz ehrlich mit Dan. Und wir haben halt am Ende des Tages einfach anders trainiert auf dem Rad. Auch im Hinblick halt einfach auf die ersten Langdistanzen. Das Ding war halt, ich bin mit einer einfach extrem hohen Laktatbildungsrate, habe ich ja schon immer, aber quasi auch in das Jahr gestartet, was für eine Langdistanz natürlich sehr schlecht ist. Und dementsprechend waren wir extrem darauf fokussiert, mich da einfach zu ökonomisieren und hatten dann halt auch ja, auf dem Rad ganz anders trainiert als sonst, viel weniger hochintensiv, viel mehr auch einfach in diesem Ironman-Bereich. Und das habe ich dann auch schon extrem gemerkt. Also ich bin aerob extrem gut geworden. Also jetzt irgendwie so 300 Watt zu fahren, ist kann ich Ewigkeiten und ist gar kein Problem und auch mit einem super niedrigen Puls, ohne halt groß irgendwie Kohlenhydrate zu verschleudern. Aber sobald es halt irgendwie Richtung Schwelle geht, was man dann auch so für T100 braucht, ich meine, da fährst du halt einfach auch die 80 Kilometer an deiner Schwelle oder auch natürlich drüber, je nach Gruppendynamik. Das ging halt gar nicht. Aber ganz ehrlich, ich habe dann so gesagt, ey, dann, ich habe halt irgendwie das Gefühl, mir fehlen so für T100 20, 30 Watt. Dann hat er so, ja, das kann man ganz einfach nachschauen, hat hier so einen Graph aufgemacht, irgendwie auf Training Peaks, wo halt so alle Trainingseinheiten in so einem Graph drin sind, mit den quasi 20 Minuten Peak-Werten übers ganze Jahr und dann das dann vergleicht mit den Jahren davor. Und er ist so, ja, den Bereich haben wir halt einfach nicht trainiert. Und wie man sieht auf dem Graph, fehlen dieses Jahr im Vergleich zu den letzten zwei Jahren genau 20 bis 30 Watt. Also es war schon krass, das halt auch zu sehen. So, und es ist halt einfach ganz, also am Ende des Tages der ganz einfache Schlüssel, muss man halt einfach trainieren. Und dementsprechend war das halt für T100 ganz einfach die Erklärung, dass ich in dem Bereich, den ich fürs Rennen da gebraucht hätte, in dem war ich im Training einfach viel zu wenig unterwegs. Und dann ist man halt da einfach nicht konkurrenzfähig. Und alle anderen sind ja auch nochmal im Niveau 20, 30 Watt nach oben gegangen. Also es ist gerade zum Beispiel so ein Mathis, Rico, die fahren nochmal mindestens 20 Watt mehr als letztes Jahr. Das heißt, ich hätte rein theoretisch in dem Bereich trainieren müssen und mich halt auch noch verbessern müssen, um auf dem gleichen Radlevel zu sein wie letztes Jahr in der T100. Aber, da habe ich halt dann quasi einfach den Zug verpasst. Und für den Ironman war es halt dann einfach, das hat halt gut funktioniert. Also ich bin ökonomischer geworden, aber jetzt geht es natürlich darum, das Ganze so ein bisschen zu verbinden. Dass ich auch einen Ironman quasi racen kann, was ich halt dieses Jahr, wo ich auch schon gesagt habe, in den letzten Podcast, das hätte ich jetzt dieses Jahr einfach noch nicht gekonnt. Einfach auch mal so 5 bis 10 Minuten so richtig drüber zu gehen, um auch mal eine Attacke mitzugehen oder eine Gruppe zu sprengen oder einen Berg drüber zu gehen, bergab wieder zu erholen. Also wirklich so auch die Strecke zu racen oder halt in der Gruppendynamik zu racen. Dafür war ich halt jetzt noch nicht ready, dafür war die Zeit dann auch nicht genug. Das ist halt dann auch so ein Ziel für nächstes Jahr, da jetzt so die Balance zu finden aus diesen hochintensiven Radfahren oder intensiveren Radfahren, dem Ironman-Training und da nicht natürlich nicht so ein Dieselmotor zu werden, weil auch auf dem Ironman, wie man es an der Entwicklung sieht, der wird halt jetzt einfach mehr und mehr geraced, das Niveau steigt weiter und weiter und jetzt auch was ich auch empfehlen kann, ist ein Podcast mit Sam Laidlaw da, All in Triathlon, mit Aaron Royal und Jelle Gehns, die hatten Sam Laidlaw zu Gast und der hat auch gesagt, also inzwischen ist es halt einfach so, dass, also in den letzten Jahren hat sich so 70-3 so entwickelt, dass du so ein 70-3er quasi wirklich all out machst, von Anfang bis Ende. Und jetzt geht's halt in die Richtung, dass du jetzt auch einen Ironman auf dem Top-Level all out machst, von Anfang bis Ende. Und das muss man halt auch einfach trainieren. Und ich glaube, ja, wir wissen, oder dann weiß da, was zu tun ist. Und sicher wird es jetzt auch nicht werden da in einem Jahr sicher auch keine Wunder passieren, aber wir wissen zumindest die Richtung, in die wir gehen müssen oder woran wir arbeiten müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Kleinigkeiten, wo ich dann auch gesagt habe, hey, wir haben dieses Jahr zum Beispiel sehr wenig oder eigentlich gar nicht so Kraftausdauer trainiert, warum eigentlich? Und dann meinte er dann so, ja, das war eigentlich eher mal so zum Ausprobieren auch, sind wir die Intervalle eher mit normaler Trittfrequenz gefahren. Und da habe ich ja gesagt, ja, lass lieber wieder zurück zu Kraftausdauer gehen, weil ich halt das Gefühl habe, das bringt mir extrem viel. So Zeug halt einfach. Und ich glaube,
also diese typischen Kraftausdauer auf dem Rad, da hatten wir auch ein YouTube-Video gemacht auf Pushing Limits.
Genau, das habe ich dieses Jahr gar nicht gemacht.
Ah, okay, die hast du gar nicht gemacht, die Dinge.
Ich meine, klar, es war dann auch wieder so ein Balance, hat dann auch wieder nicht reingepasst und so weiter. Und da kommen wir dann halt auch wieder drauf zurück, dass die ganze Gesamtstruktur von der Saison einfach von Anfang an super schwer war zu planen, weil wir halt eben nicht wussten, wie werde ich Langdistanz performen, wie werde ich davon recovern. Und das Ding war halt in der ersten Hälfte vom Jahr, war halt alles auf Rot ausgerichtet. Mhm. Also mental vom Training war es dann eigentlich nur so 6 Wochen davor, aber mental war halt alles auf Rot ausgerichtet. Und dann habe ich halt natürlich da auch super trainiert, habe dann klar auch Sachen, die ich anders machen würde, zum Beispiel Australien, also den Trip bereue ich auf keinen Fall. Das war eine unglaubliche Lebenserfahrung. Aber am Ende des Tages war das so für dieses Base-Training im Winter, was für mich extrem wichtig ist, wenn man auch so die Jahre davor anschaut, was ich da gemacht habe und da schon trainiert habe, war das einfach ja nicht ideal, weil ich halt einfach 10 Wochen unter so Extrembedingungen trainiert habe. Und wenn der Körper halt über so einen langen Zeitraum nie seine, oder wenn halt über so einen langen Zeitraum immer ein paar Prozent fehlen, die halt dadurch die Hitze und Luftfeuchtigkeit verloren gehen, ja, kommst du halt nie auf so ein, ja, fehlen dir halt am Ende des Tages auch von der Form ein paar Prozent. Und das heißt, die Basis war schon mal schlechter als sonst. Und dann gingen natürlich die Rennen los. Und dann bin ich auch in die Höhe. Und es baut sich dann halt auch alles so aufeinander auf. Wenn du mit einer schlechteren Basis in die Rennen gehst erstmal.
Ja, die Höhe dann auch, ne? Weil da kannst du, ist ja also das Gleiche wie mit der Hitze. Das zieht sich ja eigentlich durch, dass du da dann auch nicht die Volumina fahren kannst, ne? Oder die Intensitäten.
Genau, du baust halt irgendwie, ja, du baust halt ein Haus auf einem schlechteren, Fundament, genau. Und dann kann es halt auch, ist es halt auch nicht so stabil und kann auch leichter einstürzen. Und ich sag mal, für Rot, das war so das Rennen dieses Jahr, wo ich sag, das ist so das einzige Rennen, wo meine Form eigentlich okay war. Mhm. Oder meine Form war eigentlich gut. Da haben wir es eigentlich auch mit der Höhe okay getimed. Ja, auch hier gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die man, glaube ich, noch besser machen kann. Aber da habe ich meine, es war halt dann meine erste Langdistanz und so und wusste ja auch nicht, wie ich das überhaupt angehen soll. Und dann auch meine Schwimmform war halt leider nicht auf dem Niveau durch die Verletzung davor. Aber so an sich habe ich da zumindest also fast 100% von meiner Radleistung abgerufen. Ich meine, am Ende des Tages hatte ich da schon eine gute Radzeit. Obwohl meine Kette dann noch ein paar Mal runtergeflogen ist, ja, noch die drittschnellste Radzeit, glaube ich, gesamt. Und bin dann am Ende auch noch nach vorne gefahren. Und ja, beim Laufen bin ich dann hinten raus ein bisschen hochgegangen. Also mit dem Marathon bin ich nach wie vor nicht happy in Rot, aber so für die erste war das so, ja, das nehme ich, das passt und extrem viel gelernt. Und dann die Höhentrainingslager davor, das ist auch sowas, was ich in Zukunft anders machen werde. Ich war ja dann in Sierra Nevada 3,5 Wochen, war dann nur 6 Tage auf Sea Level, bin dann da ja auch geraced in Samorin und bin dann direkt wieder in die Höhe für 3 Wochen. Und sowas werde ich nicht mehr machen. Vor allem dann, das war natürlich dann auch nochmal doppelt schlecht mit der, wie gesagt, mit dem schlechteren Fundament, weil ich glaube, man braucht einfach zwischen den Höhentrainingslagern nochmal eine gewisse Zeit auf Sea Level, um da dann wieder nochmal, ja, schneller zu trainieren und einen höheren mechanischen Load
einfach und auch das zu verarbeiten, ne? Also genau. Die Reize auch so ein bisschen zu verarbeiten, das ist ja genauso das, was dann nachruht mit der Langdistanz, ist dann ja auch schon wieder Schweiz sehr schnell gekommen. Also du hast ja,
genau.
Wenn man einfach jetzt so nur rauszoomt und mal von außen drauf guckt, dann denkt man so, oh, das ist schon da, bam, 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 bam.
Genau.
Australien, Höhe. Race, Höhe. Race, kurze Pause, Race und weiter. Also das ist ja nie, dass dein Körper auch Zeit hatte, dann auch diese, ich meine, 3,5 Wochen auch Höhentrainingslager ist ja auch ein unfassbarer Load, der da vom Körper verarbeitet werden
muss. Ende des Tages, Höhe bringt mir brutal viel. Und wenn ich halt auch auf 2023, 2024 zurückblicke, hatte ich immer meine Peakform nach dem zweiten Höhentrainingslager. Und da habe ich auch jedes Mal, ich war in der Höhe, war dann auf Sea Level, habe ein, zwei Monate sogar, habe dann da Races gemacht, war da gut in Form, bin dann wieder ins Höhentrainingslager. Und danach hatte ich so meine Peak-Form. Weil ich glaube einfach diese Höhenkette, das bringt einfach nochmal mehr. Weil du kannst dann einfach vom ersten Höhentrainingslager kommst du runter, bist auf einem höheren Niveau durch diesen Höhenboost. Egal ob du raced oder trainierst, dein Körper nimmt, ja, verarbeitet ja diese Reize und kommt auf ein noch höheres Niveau. Und mit diesem noch höheren Niveau gehst du wieder in ein Höhentrainingslager. Und ja, dementsprechend baust du halt darauf auf und dann kommst du wieder runter und kriegst auf dieses hohe Trainingsniveau oder hohen Trainingsload, den man da dann hat, nochmal so einen Höhenboost drauf und so geht's halt immer weiter und da kannst du halt deine Form ja extrem krass hocharbeiten, wenn halt von Anfang an natürlich auch wiederum die Basis passt. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie in die Saison einsteigst und direkt in die Höhen gehen sollst. Und wenn man dann auch mal guckt, ich habe dann auch jetzt nach Nizza, bin ich auf Strava gegangen. Ich habe ganz genau analysiert, wann die in der Höhe waren und wie lange die dann auf Sea-Level wiederum waren. Und ja, die haben es halt genauso gemacht. Die sind dann meistens noch mal länger in der Höhe tatsächlich. Also immer zwischen 4 bis 6 Wochen. Aber dann auch so mindestens die gleiche Zeit auch immer zwischendurch wieder auf Sea-Level. Und ja, die haben sich natürlich da auch jetzt im Hinblick auf Nizza dann extrem gute Form so aufgearbeitet. Also wirklich sind ja auch im Niveau, gerade bei Gustav und Kasper sieht man es ja extrem, einfach von Rennen zu Rennen besser geworden oder so von, ja, oder von Höhentrainingslager zu Höhentrainingslager, bis sie halt dann so in Peakform waren für Nizza. Und ja, das ist das eine, was ich für nächste Saison dann auf jeden Fall jetzt schon durchgeplant habe. Und dann natürlich auch, wie viel Recovery ich dann jetzt auch tatsächlich brauche nach einem Ironman oder nach einer Langdistanz, um da dann wirklich auch wieder 100% der Leistung im Training abrufen zu können, weil, wie gesagt, direkt danach geht es immer noch ganz gut, aber dann, selbst wenn man irgendwie in Woche 3, 4 dann schon wieder so im Training ist, du kannst noch nicht 100% wieder trainieren. Also klar, du musst was machen, weil du musst ja irgendwie wieder die Fitness aufbauen oder die Fitness erhalten, aber du kannst keine Reize setzen. Und das sowas ist halt jetzt sehr gut zu wissen für nächstes Jahr. Und da habe ich halt jetzt, was ich halt von diesem Jahr super mitnehmen kann, jetzt aus den ersten Langdistanzen, weil ich halt einfach jetzt weiß, wie viel Recovery ich tatsächlich brauche. Und natürlich ist dann auch so, dass je mehr Langdistanzen ich mache, desto kürzer wird dieser Zeitraum wahrscheinlich. Aber jetzt gerade am Anfang war das natürlich auch einfach sehr lange. Und gerade, ja, so sowohl nach Rot als auch nach Schweiz war genau wirklich so nach 3, 4, 5 Wochen, das war eigentlich so das Schlimmste. Und ich glaube nach Rot, wo ich das erste Mal gesagt habe, ey, jetzt fühle ich irgendwie wieder so eine Leichtigkeit beim Laufen, weil ich finde beim Laufen merke ich es am krassesten, war 2 Tage vorm Allgäu-Triathlon. Und das war halt irgendwie 6 oder 7 Wochen nach Rot.
Ja, das ist schon eine lange Zeit, also so ein wahrscheinlich ist auch so die erste Langdistanz nimmt dir auch noch mehr raus, als wenn du jetzt schon die 10. oder 12. machst irgendwie. Lass uns noch mal einmal ganz kurz, bevor wir es bei diesen Ironmans oder Langdistanzen bleiben oder dann auch vielleicht schon zur Planung kommen für nächstes Jahr. Ich finde es mit diesen Höhenketten, was du gesagt hast, also A, wie die Norweger das jetzt machen, hast du genau analysiert. Aber wo du auch gesagt hast, ich muss dann mehr Pause dazwischen lassen und das aufbauen. Ich finde ja auch super interessant, was Laura, Philipp und Philipp da immer machen, die ja statt dieses typische Dezember, Januar Kanaren-Trainingslager meistens dann schon in St. Moritz sind und irgendwie Skilanglauf machen. Hast du das auch mal überlegt, ob das eine Option wäre, dass man das erste Höhentrainingslager schon sehr früh legt, wo man jetzt gar nicht, also wo man dann einen schönen Ausdauerreiz einfach setzen kann mit ein paar V2-Max-Geschichten, aber um irgendwie diesen ersten Reiz zu haben und dann auch Zeit zu haben, das zu verdauen für dann das nächste Höhentrainingslager, wo dann in dem dann wahrscheinlich schon wieder die Vorbereitung für die ersten Rennen dann auch stattfinden kann?
Jein, also Höhentrainingslager nicht. Aber ich werde auf jeden Fall im Winter jetzt viel mehr im Höhenzelt arbeiten wollen.
Ah, okay. Ja.
Genau. Also wenn ich dann jetzt quasi eine gewisse Fitness erreicht habe, wenn ich dann wieder ins Training einsteige, dass ich da dann halt im Höhenzelt penne, weil ich habe es bis jetzt, also habe es noch nicht so, habe es einmal über einen längeren Zeitraum gemacht und einmal über einen kürzeren Zeitraum, aber beide Male hatte ich das Gefühl, dass es so ein Höhenzelt bringt mir kurzfristig extrem viel. Also wenn ich quasi mich so dran gewöhne und mal da so fast eine Woche drin penne, dass ich dann quasi auch direkt an dem Tag, weil ich ja dann quasi so klassisch das Sleep High, Train Low Training mache, dass ich dann direkt auf ein höheren Niveau einfach trainieren kann, weil mein Körper sich halt nachts irgendwie immer anpasst und ich quasi direkt am Tag im Training so diesen Effekt habe. Beziehungsweise wenn ich dann auch irgendwie 3-4 Wochen da drin schlafe und dann rausgehe, ja, so die ersten paar Tage danach, ja, so eine wirklich so einen Höhenboost habe. Und ja, das quasi einfach so für dieses Basistraining nutzen, dass ich da quasi über einen längeren Zeitraum dann auch einfach auf einem höheren Niveau nochmal im Winter dann trainieren kann. Ja. Und dann, das ist halt das Coole am Höhenzelt, du kannst halt, bist halt einfach zu Hause, hast halt so dein übliche, ja, so alles, was du brauchst. Das ist auch sowas, was ich meine, jetzt hatten wir Australien 10 Wochen und jetzt auch diesen Winter wieder ganz klassisch, glaube ich, möchte ich wieder auf jeden Fall mehr zu Hause trainieren, aber dann auch, wenn es irgendwann zu viel wird mit dem kalten Wetter und kurzen Tagen, halt einfach so die klassischen kürzeren Trainingslager, so 2-3 Wochen Kanaren etc. Und da halt dann so die Form aufbauen und dann also quasi zu Hause im Höhenzelt pennen und dann wieder irgendwie 2-3 Wochen Kanaren oder so, wo ich dann quasi wieder nicht im Höhenzelt bin. Und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall mal jetzt über einen längeren Zeitraum quasi so probieren. Und dann ist natürlich auch der Plan, weil ich jetzt natürlich auch früh Offseason mache. Ich meine, jetzt ist erst September und dementsprechend dann auch früh so Mitte Oktober wieder ins strukturierte Training einsteige. Dann natürlich auch einen frühen Saisonstart. Und auch dementsprechend früh in Form sein will.
Früher Saisonstart, dann direkt Ironman oder 70.3, irgendwas noch vorher?
Also sonst hatten wir immer quasi Winter so lange trainiert und dann im April, Mai sind wir dann so in die Saison eingestiegen. Aber das war ja dann auch meistens so, dass ich da noch nicht in Peak Shape war, sondern dann irgendwie so mein Weg in die Saison gefunden habe, so von Rennen zu Rennen besser geworden bin und dann ja meistens irgendwie im Juli, August, September und so weiter dann richtig in Form war. Mhm. Und dementsprechend ist jetzt mal so die Challenge, mal im März richtig in Form zu sein, mhm, also wirklich Peak-Form, das Ziel. Und dann lieber danach nochmal runterkommen, Pause oder eine kleine Pause erholen und dann nochmal so einen kleinen Basistraining für den Rest der Saison, weil ich starte Anfang März ein mit Ironman Neuseeland.
Ach krass.
Also
geil.
Dann erstes ist auch Pro Series tatsächlich. Das Witzige war, ich hatte das Rennen schon geplant, wo es noch nicht announced war.
Sind die alle announced schon, die Rennen jetzt?
Ja, die wurden kurz vor Nizza, wurden die announced.
Guck mal, ich habe noch
keine. Und es ist das allererste Rennen für die Pro Series.
Ja.
7. März. Und ich starte davor noch Challenge Wanaka. Das ist Mitte Februar, also auch in Neuseeland.
Dann gehst du schon früher hoch.
Ja.
Runter.
Oder runter. Oder rüber.
Oder zur Seite.
Ja.
Wie auch immer.
Ja. Ja, ich meine, Neuseeland braucht ja eh dann eine Zeit, um sich dann auch, keine Ahnung, 11 Stunden Zeitverschiebung oder was die haben.
Ja.
Oder 12 Stunden sogar, keine Ahnung. Genau. Und das ist, finde ich, ein ganz cooles Ziel. Es motiviert mich extrem zumindest, da einfach schon so richtig in Form zu sein. Und ich glaube, deswegen brauche ich halt auch zumindest nochmal so ein Rennen davor, wenn ich so wirklich in Form sein will. Weil mich bringen halt so Rennen einfach nochmal extrem in Form. Und deswegen starte ich dann noch Challenge Wanaka davor, also Mitteldistanz.
Ja.
Das ist, ja, glaub, also 2 Wochen vorher. Also passt eigentlich ganz gut.
Und dann kannst du ja noch direkt weiter und noch Ironman 73 Geelong mitnehmen im März 22.
Ja, aber genau das wäre der Fehler. Das wäre der Fehler. Dann würde ich genau den gleichen Fehler machen.
Oder Oceanside auf dem Rückweg, Fred. 18, ja. Das ist eine Woche länger Zeit.
Die Reste Saison hängt natürlich dann extrem vom Ironman Neuseeland ab.
Ja.
Das Ziel ist natürlich die Qualifikation.
Mhm.
Und dadurch, dass es Pro Series ist, wird es super, wird es krasses Feld sein, safe. weil es halt auch super früh ist und ich glaube, viele Profis werden viele Profis, die Pros, die starten, werden es nutzen, lieber ja, Neuseeland zu machen als Texas. Ne?
Ja, ja.
Genau, weil du kannst halt nochmal, hast halt nochmal mehr Zeit dann zwischen Neuseeland, Frankfurt und dann Kona im Oktober. Das lässt sich eigentlich viel besser vereinbaren, als wie wenn du Texas machen würdest. Ich glaube, es wird sicher wieder so geteilt sein, also die Hälfte wird Texas machen und die Hälfte wird Neuseeland machen, aber so oder so wird es super gut besetzt sein. Gibt natürlich dann auch mehr Slots, keine Ahnung wie viel, wahrscheinlich, ja, ich denke mal Top 5 muss man machen, weil halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viele qualifiziert sind.
Ja, ja, das ist es eben.
Also Top 5 muss man trotzdem machen und dafür muss ich in Peak Shape sein, ganz einfach. Also heutzutage musst du für die Quali in Peak Shape sein. Da kriegst du nichts mehr geschenkt. Aber ja, das motiviert mich voll und ich habe extrem Bock drauf. Und wäre natürlich cool, wenn es dann da dann klappt. Und dann kann ich den Rest des Jahres natürlich dann voll auf Kona ausrichten. Und ja, wenn es nicht klappt, dann ist natürlich nochmal
Frankfurt
die Frage, probiere ich es nochmal oder probiere ich es nicht nochmal. Keine
aber
Ahnung.
Dann ist ja wahrscheinlich, aber musst du nicht, wenn du jetzt Pro Series sagst, du,
also
gehst du auf Pro Series oder gehst du ja, auf Hawaii? Weil du musst ja drei Langdistanzen einbringen und sonst kommst du ja eh genau. Nicht über Frankfurt wahrscheinlich. Also wenn ich mir jetzt den Kalender, ich habe ihn gerade aufgemacht, das wäre ja so ein bisschen, ist das ja die ideale Saison, ne? 7. März, Neuseeland, Auftakt, dann hast du Zeit, dich zu recovern, machst eine Pause und baust dann nochmal so auf 95% für Frankfurt auf, nimmst das als Ding mit, gehst danach nochmal in die Höhe und machst dann Hawaii. So ein bisschen wie die Norweger jetzt mit Nizza. Kannst dir nach Frankfurt sogar noch mehr Zeit lassen, bis du wieder in die Höhe gehst, weil Hawaii noch später ist als Nizza. Das ist ja eigentlich, wäre das ja sozusagen eine super lange Saison natürlich.
Ja,
crazy.
Also ich will's auf keinen Fall ausschließen, dass ich die Pro Series mache. Also, ja. Dass ich das mitnehme. Aber ich glaube, das entscheide ich tatsächlich nach Neuseeland. Also wie war Neuseeland, weil ich werde auf keinen Fall, wenn, ich sag mal, Neuseeland läuft schlecht, aus welchem Grund auch immer, dann werde ich auf keinen Fall sagen, boah, jetzt mache ich nochmal hier irgendwie Texas, weil dann sammle ich da nochmal Punkte für die Pro Series, sodass ich quasi am Ende des Jahres irgendwie 4 Langdistanzen habe.
Ja.
Das mache ich auf keinen Fall. Da werde ich mich nicht unter Druck setzen lassen. Jetzt ist der Fokus erstmal wirklich nur auf das eine Rennen und nicht irgendwie auf eine ganze Serie. Aber es gibt viele Möglichkeiten für nächstes Jahr und hängt dann viel einfach davon ab, ob es dann direkt mit der Quali klappt oder nicht, beziehungsweise ob ich es überhaupt dann auch nochmal probiere, wenn es nicht klappt. Das ist auch die Frage. Vielleicht sage ich auch, okay, dann lasse ich mir halt einfach noch, nehme ich das Jahr einfach nochmal so mit, mache andere große Rennen und versuche es dann nochmal für Kona 2027. Ich meine, ich habe da jetzt viel Zeit auf der Langdistanz, will mir da nicht diesen Druck machen beziehungsweise will halt auch nicht irgendwie in dieses diesen Quali-Druck reinfallen, wo, glaube ich, viele Profis drin sind, dass sie da irgendwie der Quali hinterherjagen und dann einen Ironman nach dem anderen machen. Ich glaube, das ist dann auch Quatsch. Ich glaube, wenn du auf Kona konkurrenzfähig sein willst, dann sollte es eigentlich nicht leicht, aber dann sollte man es mit der Quali schon schaffen. Also ich glaube, wenn man den hinterherjagen muss, dann muss man sich
Kona
halt auch fragen.
Gut. Musst du
ja,
einfach, genau. Also das
macht Kona
aus,
vielleicht
ist.
Auch keinen Sinn.
Also das ist, hat noch bei keinem geklappt.
Ja.
Das ist immer, du verhaust dir die ganze Saison, dann sag lieber, ich mach Weichsee, ich mach Samorin, ich nehme alles mit irgendwie noch an 70.3,
ja, genau,
mach mal einen
das.
Geilen späten Ironman, um mich dann für nächstes Jahr direkt zu qualifizieren, bereite mich darauf vor. Aber dieses, bei wie vielen Profis haben wir es gesehen, wenn das irgendwie dann, wenn das erste Rennen kacke ist, wird die Saison schwierig, wenn du dem Ziel Hawaii hinterherjagst. Und wenn, dann fliegst du dahin, bist total müde und kämpfst halt dann für eine Top 15 oder Top 20 überhaupt. Und dann hast du außer Spesen nichts gewesen. So, ne? Ist halt die Frage, was dir das dann bringt. Aber natürlich ist halt bei dir, wenn Leute von außen drauf gucken, ist ja so, ja, eigentlich, also die Quali, Fred, Das müsste schon eigentlich easy klappen und dann, das ist ja dann so
ein bisschen dieses Problem. Ja, ich meine, das ist natürlich auch, oder dieser Druck. Ich könnte es, ich sag mal so, jetzt so, wenn ich jetzt statt Schweiz mich direkt fokussiert hätte hier auf Ironman Chattanooga, was jetzt am Wochenende war. Mhm. Also jetzt ohne, soll es nicht respektlos klingen, aber ich denke, da hätte ich die Quali schon geholt direkt.
Ja, hättest du es mal gemacht, Fred.
Ja, aber es ist halt so, es ist dann auch langweilig am Ende, oder?
Ah, komm.
Ich meine, man kann schon hier...
Wahrscheinlich hat Cam Worth dich abgefrühstückt.
Ja, aber kann schon sein, ja. Ich meine, vielleicht unterschätze ich das auch, natürlich. Aber ja, am Ende des Tages bekommst du jetzt nichts mehr geschenkt. Also es war schon mal deutlich einfacher, die Quali zu holen. Egal bei welchen Rennen. Also selbst wenn du jetzt sagst, du machst jetzt irgendwie... Ja, wie Schweiz zum Beispiel, weil es halt irgendwie 3 Wochen vor der WM ist und denkst so, ja, da kommt eh niemand. Ja, selbst da kommen halt irgendwelche Leo Arnolds oder Norweger dann um die Ecke und hauen halt Weltklasse-Performances raus. Ja, dementsprechend bleibt einem nichts anderes übrig, als besser zu werden und dann halt auch, sich darauf mal zu fokussieren, da alles rauszuholen und da einfach weiter dran arbeiten und dann, dann macht es, glaube ich, auch mehr Spaß am Ende des Tages. Und dann auch kann man nochmal mehr mitnehmen für Kona.
Ja, voll. Also
und am Ende des Tages, ich meine, klar, Kona ist natürlich dann auch immer so, ist halt ja auch nochmal anders als Nizza. Das ist dann nochmal finanziell nochmal viel extremer. Und dementsprechend will man da auch nicht hinfliegen für einen 20. Platz. Sondern die Ansprüche sind natürlich höher. Auch klar, ich fliege da jetzt nicht hin, wenn ich mich qualifiziere, fliege ich da nicht hin und sage, ich will da jetzt direkt gewinnen, sondern will natürlich auch so viel mitnehmen, wie es geht, an Erfahrung, was auch die Vorbereitung angeht und dann natürlich auch alles vor Ort. Aber klar, so ein Mindestziel ist natürlich dann schon immer so ein Standardziel, halt irgendwie sein, so eine Top-10-Platzierung. Was inzwischen jetzt bei dem Niveau ja auch schon ein extrem hoher Anspruch ist.
Ja, voll. Also das ist, es sind, glaube ich, wahre Worte und so ist das Game halt einfach im Langdistanz-Zirkus. Aber ich habe gerade schon mal so ein bisschen geguckt, das ist ja jetzt schon, also du kannst ja auch keine richtige Offseason machen, wenn du im März in Top-Shape sein willst, sondern du musst ja jetzt so ein bisschen auch eigentlich schon ein gewisses Niveau halten.
Also ich bin mal gespannt, weil, ja, wie wir es wie dann angehen wird. Ich öffne gerade mal meinen Training Peaks, weil da steht ja immer so schön, wie viele Wochen es noch sind. 22 Wochen bis Ironman Neuseeland.
Ja. Also weißt du, wenn du jetzt so klassisch noch so 2 Wochen erstmal gar nichts machen und dann mal 4 Wochen wieder reinkommen oder so 3 Wochen, dann sind es ja auf einmal nur noch 15, 16, 17 Wochen. Ist ja jetzt nicht, dass du sagst, ja, ich mache jetzt Offseason und ich habe so voll Zeit. Aber auch natürlich irgendwie mega motivierend und mega geil, da so ein frühes Ziel zu haben. Plus irgendwie, also hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ich habe, wenn wir letztes Mal gesprochen haben, wo ich schon gesagt habe, ja, du kannst halt Südafrika machen oder Taupo, aber Südafrika ist ja jetzt rausgeflogen da aus der Pro Series, habe ich gesehen. Wahrscheinlich dann eben zugunsten von Taupo. Was von Ironman natürlich ultra der smarte Move ist, einfach um die Saison noch länger zu machen und so ein bisschen zu entzerren. Aber ja, ich bin echt gespannt, wie viele Profis da racen werden, weil du hast es gesagt, das ist halt natürlich eigentlich der viel interessantere Saisonstart, wenn dann halt die Quali für die es wollen, nicht klappen sollte, hast du halt viel mehr Zeit bis zum nächsten Shot, zum Beispiel Frankfurt, wo es dann auch wieder viele Plätze gibt und wo dann auch schon wieder viele qualifiziert sind und du kannst halt dich ordentlich ausruhen, du kannst dich nochmal ordentlich vorbereiten und bist nicht in diesem Hinterherrennen-Modus, als wenn du irgendwie dann auf einmal schon Ende April hast und dann musst du im Juli schon wieder in Top-Shape sein, dann fängst du vielleicht wieder ein bisschen zu früh an, bist ein bisschen drüber und das ist geil. Ich bin gespannt. Also es ist ja gut, dann geht's im März schon wieder mit Vollgas weiter, Fred.
Aber was ich noch erzählen wollte, meine Nichte kämpft sich ja ganz schön durchs Studium. Semesterbeitrag, Laptop, Bücher, Software, Handy, Internet. Ey, so ein Master ist echt teuer.
Ach, sag ihr, sie kann sich das zurückholen.
Ja, du meinst von der Steuer absetzen, ne? Aber sie verdient ja nicht.
Egal. Zauberwort Verlustvortrag. Macht sie ganz einfach mit Wieso Steuer. Und wenn sie dann arbeitet, heißt es Katsching.
Das geht?
Safe. Wieso Steuer.
Hol dir dein Geld zurück.
Jetzt kostenlos ausprobieren.
Genau, und ich glaube, dann ist halt auch einfach extrem wichtig, danach, egal ob es mit der Quali klappt oder nicht, da nochmal wieder runterzukommen und dann auch nochmal so einen Aufbau zu haben für den Rest der Saison. Weil das ist natürlich das Gefährliche, wenn man so früh in die Saison einsteigt, dass man sich da dann so ein bisschen verliert. Dann, wenn ich, vor allem wenn ich dann halt natürlich auch in Topform sein will, da dann irgendwie zu früh wieder zu racen. Und gerade wenn man dann im Oktober noch raced, egal ob Hawaii oder irgendwas anderes, ja, wenn man im März schon einsteigt, muss man da natürlich auch clever sein mit der ganzen Strukturierung.
Ja, absolut. Also, es ist ein geiles Ziel. Ich bin, wie gesagt, hast mich ein bisschen mit überrumpelt, jetzt muss ich sagen.
Kommst du rüber?
Ja. Ich habe gerade schon geguckt, Registrierung ist noch offen.
Hast schon Flüge geguckt?
Registrierung ist noch offen. Nee, Flüge geguckt habe ich noch nicht, aber ich habe gerade versucht herauszufinden, wie der Kurs ist, aber ich habe hier noch keine.
Also von, ich weiß, dass der Kurs ist jetzt nicht, ist glaube ich so Rolling.
Ja, Rolling also und ist jetzt nicht flat. So.
Genau, aber das Ding ist, in Neuseeland sind scheinbar die Straßen so rau, dass du quasi nie so, also du brauchst richtig Watt, um vorwärts zu kommen. Hat Kyle Smith mir erzählt, der wohnt da ja in Taupo. Genau, es ist, glaube ich, also scheinbar schon für gute Radfahrer auch ein Kurs.
Ja, da musst du nur wieder wie ein guter Radfahrer trainieren.
Genau, du musst nur wieder ein guter Radfahrer werden jetzt.
Schön nochmal Salz in die Wunde gedrückt. Nein, aber ich glaube, so auf dem Papier ist das natürlich für dich saugeil, wenn es nicht so richtig rollt, sondern du irgendwie Hügel hast, die du vielleicht auch in Aero durchdrücken kannst. Und wenn dann das, dann wird das Kraftausdauertraining natürlich wieder elementar, weil für solche Kurse ist es dann wirklich super wichtig, wenn es nicht richtig rollt und noch ein paar Höhenmeter dazukommen. Aber ist natürlich super, super geil, dass es auch Pro Series ist. Dann hast du auch ein Rennen wieder, was dann schon im Februar übertragen wird für uns Fans. Auch ultra geil, das zu sehen. Und dann ja, ist hoffentlich auch ein überragendes Starterfeld da. Also ich habe gerade hier die Bilder schon gesehen. Das ist so ein bisschen dieses so Straße hoch und runter die ganze Zeit, wo du so geradeaus geht, aber du die Wellen siehst. Also es sieht geil aus, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, Neuseeland ist dann auch nochmal die nächste coole Erfahrung. Jetzt nach Australien dieses Jahr, nächstes Jahr Neuseeland. Fred ist
so Bucketlist-Triathlet.
Genau. Ja, ich meine, ja, wir werden dann auch schon, wie gesagt, Challenge Wanaka ist dann zwei Wochen davor und dann dementsprechend ja, über eine Woche davor werden wir schon rüberfliegen, dass ich dann natürlich mich auch an die, ja, das Jetlag dann auch überwunden ist und so weiter und dann ist ja dann auch in, also Wanaka ist ja Südinsel und dann Ironman Neuseeland Taupo ist ja Nordinsel. Das heißt, dazwischen muss man dann nochmal hoch. Und danach werden wir natürlich auch nochmal ja, so eine Woche mindestens dort bleiben und ein bisschen auch das Neuseeland dann auch genießen, den Trip.
Recovern.
Das Recovery, aber so zehn Wochen wie in Australien werden es nicht werden. Das ist safe.
Irgendwie naja, und so es ist ja auch was anderes, ob du einen Ironman da drin hast oder zwei Rennen sogar, ein 73 und für ein Rennen dahin fliegst als für ein
genau,
Trainingslager.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Das ist dann auch schon irgendwie eine ganz andere Geschichte. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt nur, Fred, wieder unser Trainingslager auf den Kanaren planen.
Ja, also
Dezember? Über Silvester oder was?
Ja, also ich bin da auf jeden Fall offen wieder dafür. Da werde auf jeden Fall im
die Saisons waren ja immer gut.
Im Januar sicher, im Januar ganz sicher ein Trainingslager auf den Kanaren machen. Können wir uns gerne absprechen. Hol mal Görkeman noch dazu, dass der wieder Geschichten für das Rest des Jahres zu erzählen hat. weil ich ihn wieder tot war, weil wenn er einen Hungerast hat oder so.
Ja, ist gut, aber pass auf, Görke ist wieder auf dem Weg zum Athleten. Der trainiert ja jetzt wieder. Der hat ja für den Marathon wieder gut trainiert. Wir müssen, das ist aber gut, dann können wir ihn damit auch locken, und, damit er so ein bisschen auch im Game bleibt, weißt du? Ich habe so ein bisschen Angst jetzt nach der Klatsche in Berlin, dass er das Athletensein wieder aufgibt.
Jabbe frage ich dann natürlich wieder, dann
ja, unbedingt.
Kommt die Crew wieder zusammen.
Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Geil, aber was machst du jetzt noch mit den T100-Rennen? Das würde mich noch interessieren. Also die nimmst du jetzt so wirklich komplett aus dem Training raus einfach mit Oder also nimmst du die als Trainingsreiz mit? Ist es der Super Saturday oder Super Sunday dann? Und mal setzt den Fokus aufs Schwimmen, mal aufs Radfahren und machst da Intervalle während des Races oder nutzt es als Training
ich auch mal,
oder was ist also
wie
ist
der muss Plan? Ich auch mal schauen, wie dann das plant. Ich meine, Katar wird einfacher als Dubai. Mein Dubai ist dann doch schon sieben Wochen sind es, glaube ich, jetzt noch bis Dubai. Und ich meine, wenn ich jetzt noch ein bisschen Pause mache und dann wieder einsteige, ja, mal schauen, was da dann geht, beziehungsweise wie wir es machen werden. Katar ist dann nochmal vier Wochen später. Ich glaube, da kann man zumindest schon racen, so richtig. Mhm. Ist dann vielleicht auch gar nicht schlecht. Bringt dann mir natürlich auch wiederum was für das Training danach, dass ich quasi so einen kleinen Fitnessboost habe. Also mal schauen. Aber ja, am Ende des Tages, viel schlechter geht es ja nicht als Vorletzter. Also.
Doch, Letzter.
Also, ja. ja, ich meine, das ist ja dann auch dieses Ding, weil ich ja ein paar Kommentare da bekommen, weil ich halt geschrieben habe, ich erfülle dann auch meinen Vertrag, aber bin halt dann nicht mehr in Topform oder fokussiere mich halt nicht mehr auf die Rennen. Aber ich meine, muss halt dann auch irgendwo an mich selber denken und kann jetzt auch nicht sagen, ich schmeiß jetzt die halbe Saison 2026 weg, beziehungsweise die Chance auf eine frühe Kona-Quali und so weiter. Nur, dass ich jetzt nochmal All-In gehe für die letzten beiden T100-Rennen und dann vielleicht Zehnter werde, weißt du? Das bringt mir am Ende auch nichts, das bringt meinen Sponsoren nichts, das bringt der T100 auch nichts. Also nur weil da so ein vertragliches Verhältnis ist. Ich meine, wenn ich jetzt nur wirklich eine Rolle spielen würde in der Serie, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Dann habe ich da auch irgendwie ein bisschen eine Verantwortung, dass ich dann da nochmal in Topform an Start gehe, vor allem im Grand Final dann und dann auch nochmal alles raushole. Aber ich glaube, der T100 oder PTO ist es dann auch relativ egal, ob ich da jetzt dann ja, wie gesagt, 16. Wert oder 12. Und am Ende des Tages habe ich ja dann schon die automatische Strafe, dass ich sowieso keinen Vertrag mehr bekomme für nächstes Jahr oder wie auch immer das dann bei der T100 da auch weitergeht und dann halt nächstes Jahr auch nicht die T100-Rennen überhaupt starten darf. Also ist es am Ende des Tages meine Entscheidung und ich glaube, ich gebe da schon mein Bestes noch, wenn ich überhaupt noch zu den Rennen auftauche. Weil ich könnte ja auch sagen, ich mache die gar nicht mehr und fokussiere mich einfach nur auf mein Training, was ja eigentlich besser wäre. Aber ja, genau. Also ich glaube, das ist ein guter Kompromiss für alle Parteien.
Ja, am Ende gibt es ja diese Verträge, die, ne, das ist ja, ich finde es einfach super gut, dass du die erfüllst. Und ich meine, du musst ja auch nicht so offen drüber sprechen, wie du drüber sprichst. Du hättest ja auch sagen können,
ja, ich meine, das ist das Ding, aber Mist. Genau, das ist genauso das Ding, was ich natürlich auch als, das weiß man ja von mir, ich bin transparenter Athlet, was mein Training angeht, was auch meine Kommunikation und alles angeht. Und ich glaube, es sollten eigentlich viel mehr Profis so offen damit umgehen, als dann halt irgendwie an Start zu stehen und dann zu sagen, ja, ich hatte ja Offseason oder gar nichts zu sagen oder überhaupt nicht an Start zu gehen und man weiß nicht warum. Also da hat dann halt T100 den falschen Athleten unter Vertrag genommen, wenn halt jemand so offen damit umgeht.
Ja, was heißt, es ist ja deine Entscheidung und dann gibt es Leute, die sagen, ey, völlig nachvollziehbar und am Ende, wie viel blöde Kommentare gab es? Also wahrscheinlich gibt es 100 positive und 5 blöde und die 5 blöden sind natürlich im Kopf und beeinflussen einen viel zu sehr. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch dann, es gibt ja diese Verträge, dass es racen soll. T100 will damit ja irgendwas bezwecken und am Ende könnten sie ja auch sagen so, ey, hier, Fred, kein Problem, wir haben es gesehen oder es wäre ja geil, wenn es von T100 eine Möglichkeit geben würde, zu sagen so, ey, die Saison ist bei mir nicht glauben, ich will mich auf 26 fokussieren, dass die dann sagen, okay, hier, pass auf, sollen wir deine Spots an Wildcard-Athleten geben?
Ja, eigentlich schon,
anders.
Klar. Aber,
und von unserer Seite passt das, Vertrag trotzdem erfüllt, was auch immer, danke für deine Offenheit. sonst hängst du natürlich als Athlet irgendwie fest. Und ich finde das auch, also am Ende, deine Offenheit bringt dann natürlich Kritiker. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, du hast einen Vertrag und du erfüllst den. So, und das ist ja auch am Ende das, was man macht. Also dafür hast du ja einen Vertrag oder dafür gibst du jemandem eine Zusage oder sagst, ja, wenn ich mich dafür committe, dann mache ich das auch. Und das finde ich halt auch einfach nur richtig. So, das ist halt das ist irgendwie der Weg, den man doch auch gehen will dann am Ende des Tages. Sonst hätte man, oder sonst brauchst du auch diese Verträge nicht, sonst brauchst du diese Commitments nicht. Und wenn dann mal die Saison nicht so verläuft oder sich die Karriere in eine andere Richtung entwickelt, du, dann ist es halt so. Und wenn es dann keine Möglichkeit gibt, wie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal im Arbeitsverhältnis zu sagen, ich kündige und Timon Hanne sagt, ey, kein Problem, du hast noch den Vertrag bis da und da. Also der läuft ja dann nach den Rennen aus, dein Vertrag. Das ist so wie im Arbeitsleben, da hast du auch noch 3 Monate Kündigungsfrist. Ich würde jetzt mal alle fragen, die so was Negatives bei dir kommentiert haben. Du kannst vielleicht gleich nochmal sagen, was für Kommentare du meinst. Ich habe jetzt eher die obersten 10 nur durchgescrollt, die waren alle positiv. Aber es ist so, wenn du bei deinem Arbeitgeber kündigst und du gehst zum anderen und musst aber noch 3 Monate bei deinem jetzigen Arbeitgeber bleiben. Ich will mal den hören, der dann noch 100% motiviert ist, Vollgas gibt und irgendwie sich noch voll reinhängt. Also ich kenne ganz, ganz viele Beispiele, wo so, ja, ich sitze da jetzt noch meine Zeit ab. Ich habe ja eh gekündigt. So ist der Normalfall halt einfach. Und es ist ja sogar dann das Gleiche. Da wird auch der Vertrag einfach nur noch erfüllt. Also das ist ja ganz normal, das ist dein Job. Das ist, eigentlich kannst du das 1:1 aufs Arbeitsleben irgendwie prognostizieren, nur ja, sobald du irgendwas öffentlich machst oder wirklich darüber sprichst, wie es eben ist, dass sich eine Karriere in eine andere Richtung entwickelt oder die Saison anders ist als geplant oder die Form nicht da ist, klar, dann reden natürlich die Leute drüber. Also ist ja aber auch nichts Schlimmes am Ende des Tages.
Ja, und ich glaube auch jetzt mit T100 beziehungsweise PTO, ich meine, ich bin da ja wirklich von Anfang an dabei, also 2020 mit der PTO Championship in Daytona, dann bei den ganzen Canadian Open, US Open und so weiter. In der ersten vollen T100-Saison, jetzt diese T100-Saison. Ich glaube, ich kann es schon von mir sagen, dass ich eigentlich immer ein guter Ambassador war für die PTO und T100. Und jetzt geht halt einfach, gehe ich halt sportlich einfach in einen Schritt in die andere Richtung. Und ich glaube, das ist einfach eine normale Entwicklung, wie es halt so ist. Und ich glaube, damit ja eben können glaube ich, dann alle ganz gut leben. Und bin auch ganz ehrlich, also T100 ist immer noch, also auch wenn die Rennen vielleicht nicht so attraktiv sind nach außen, gerade so für Fans, vom sportlichen Niveau, ist es, finde ich, immer noch zusammen mit WTCS so das Krasseste, was es im Triathlon gibt. Und ich finde, da kommt Ironman jetzt erst so langsam ran. Also ich finde jetzt dieses Jahr die Ironman WM in Nizza war eigentlich das erste Rennen oder der erste Ironman, wo ich sagen würde, das war jetzt auf dem Niveau sportlich wie eine WTCS-Rennen oder ein T100-Rennen. Und es dauert halt irgendwie, finde ich, noch so ein bisschen, dass sich das so in den längeren Distanzen nochmal so krass in die Richtung entwickelt, dass halt dann jedes
Rennen. Du meinst
Rennen
von
so,
der Dichte auch vom Feld, dass da auf einmal 5
ja,
vorne
Dichte
mitrennen, die
und
die
auch,
ja das
auch
Rennen
Leistungsniveau.
Gewinnen können.
Ja. Also, dass du wirklich auch so ein extremes Leistungsniveau brauchst, um da halt vorne dabei zu sein. Und ja, für WTCS hatte ich's nie. Für T100 war ich schon mal einen Schritt näher, aber habe ich es halt dann auch einfach nicht. Und jetzt hoffentlich klappt es natürlich dann auch mittellangfristig für Ironman. Aber ja, ist halt einfach ein brutal harter Sport. Wenn man nicht vorne dabei ist, dann hängt man halt immer so ein bisschen hinterher. Und während man besser wird, werden die anderen halt auch besser. Und das ist natürlich halt auch, ist sauschwer, ist halt super hart. Sowohl mental als auch körperlich, aber macht natürlich auch extrem Bock, ist motivierend und ist halt einfach die Challenge vom Profisport am Ende des Tages. Und ich glaube, das Coole ist, so wie sich der Sport entwickelt, so rein, um da jetzt so sein Lebensunterhalt damit zu verdienen, wird mir zum Glück jetzt auch schon für seine Leistung und so weiter gut kompensiert, auch wenn man jetzt vielleicht nicht der Beste der Welt ist. Und ja, das ist natürlich auch wichtig, um den Sport dann auch weiterhin auf dem Niveau betreiben zu können.
Voll, und auch dazu schauen, dass du, weil du bist halt selbstständig als Athlet, ne? Du hast deine, ich meine, Nils hat es mal so schön gesagt, du bist der CEO deiner eigenen Company und du musst die Entscheidung treffen, dass es wirtschaftlich auch Sinn macht, Profisport zu machen. Und das ist ja, also kann man es vielleicht zu dem, was wir davor gesagt haben, nochmal hinzufügen. Es macht halt für dich auch wirtschaftlich keinen Sinn, jetzt zu sagen, für die letzten zwei PTO-Races gehe ich all in, egal was die Saison 2026 bringt. Weil ja, es ist vielleicht ja auch, wirst du dann ja trotz all in, warte eben kurz den Gedanken, vielleicht wirst du trotz all in bei den zwei Rennen dann halt 12., was auch keinen großen Unterschied macht zu 16. oder zu 15. Und dann ist die nächste Saison erstmal bis Juni wieder blöd oder kaputt, weil du da einfach noch komplett müde und K.O. bist von den Rennen, ne?
Ja, ist natürlich dann auch im Interesse von meinen ganzen Sponsoren, dass ich dann halt auch sage, so jetzt, hey, 2025, wir machen jetzt einen Cut, dass ich dann halt wirklich wieder das Beste aus mir rausholen kann für 2026. Als jetzt halt irgendwie die ganze Zeit nur so, ja, so halb alles zu machen.
Ich glaube, alles gesagt zu dem Thema.
Genau.
Aber ja, es ist ja trotzdem spannend.
Das ja, so viel zu meiner Entscheidung. Dazu. Und weil auch viele gefragt haben, ob ich mich jetzt auf voll auf Langdistanz gehe und voll auf Ironman fokussiere. Die Antwort ist ja. Aber es war eigentlich klar.
Das habe ich bis jetzt noch gar nicht rausgehört, aber gut, dass du das nochmal sagst.
Ich habe gesagt, dass wenn ich den Switch dann mache, dann mache ich den Switch auch komplett.
Das ist, man kann ja dir sogar vorwerfen, also oder was heißt vorwerfen, aber rückblickend, das könnte man vielleicht noch reinfügen so ein bisschen, ist es ja auch genau das oder diese Entscheidung, die jetzt, wo du jetzt sagst, ja, das hätte vielleicht ja auch schon letztes Jahr am Ende des Jahres mal, vielleicht, wenn du das da schon gesagt hättest, wäre die Saison jetzt auch anders verlaufen, als dass du halt diesen Spagat versucht hast zwischen T100 und eben der Langdistanzvorbereitung, sondern dass halt so ein bisschen vielleicht auch diese, also die Saison war ja nicht scheiße. Also ne, du hast ja ein Top-Ergebnis in Rot gemacht, du hast dann ein super Ergebnis in Thun, du warst auf dem Podium. Also das ist ja jetzt alles ganz weit weg von der Saison, die nicht gelaufen ist. Aber die Saison hätte wahrscheinlich einfach noch deutlich besser laufen können, hättest du ein ganz klares Ziel gehabt und ein Commitment für dieses Ziel. Anstatt so im Kopf, Rot ist mein Highlight, aber ich will auch noch das und das. Und ey, das zeigt es halt immer wieder, dass halt das Level in diesem Sport, du hast es gerade eben so schön gesagt, auch auf der Langdistanz, jetzt wird es irgendwie gefühlt All-Out-Races, dass du dich entscheiden musst, wo ist mein Fokus, was ist mein A-Race, und da muss ich halt alles reingeben und so mit 90 oder selbst mit 95% noch irgendwo anders was mitzunehmen, funktioniert halt nicht mehr. Also funktioniert vielleicht halt, wenn du der Beste der Welt bist und irgendwie auf dem Niveau von Hayden Wild, Christian Blumenfeld, Jelle Gehens, die können vielleicht dann auch mit 95% ein Rennen gewinnen, aber wenn es sobald unter die aktuell Top 4, 5 der Welt, wenn es da runtergeht und du willst irgendwo Podium machen und ein Rennen gewinnen, braucht es halt 100% Commitment.
Ja. Ja, super spannend. Auf jeden Fall, macht Bock, euch alle da auf die Reise mitzunehmen.
Es geht ab, Fred. Die erste Langdistanz-Season steht an.
Schauen wir mal, wo es noch hingeht.
Und jetzt das Allerwichtigste.
Wie weit es nach oben geht.
Ganz am Ende die allerwichtigste, wirklich die wichtigste Frage. Über den Winter jetzt werde ich auch viel Rolle fahren. Kriegen wir weiter YouTube-Videos?
ich muss auf jeden Fall noch mit Tom quatschen. Vor allem dann natürlich auch für nächstes Jahr. Natürlich wollen wir dann so am besten natürlich Road to Kona machen. Da natürlich dann auch schon so früh wie möglich anfangen und hoffentlich auch schon so Neuseeland und so weiter alles mitnehmen. Das Gute ist, ich habe jetzt auch schon so die ersten, schon so die Sponsorengespräche, beziehungsweise Zibi. Und es zahlt sich auf jeden Fall aus, die ganze YouTube-Serie und so. Und das ist natürlich natürlich motivierend dann oder gut zu sehen, dass es lohnt, auch finanziell. Und dann habe ich natürlich auch Bock, das weiterzumachen. Und ja, jetzt mal schauen, was oder ob wir schon jetzt irgendwie dann was über den Winter machen. Ich denke, das wären dann eher spontane Geschichten. Aber sonst für nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein großes Projekt, dann hoffentlich bis Kona, wenn ich mich qualifiziere, geplant.
Geil. Das ist schon mal gut. Tom, bitte weitermachen. Machst du sehr, sehr gut. Muss man ja auch mal sagen. Sieht man ja dann hinter der Kamera meistens nicht, aber ich finde, Tom hat da einfach, also diese Defining Distance-Serie, filmerisch, innerlich, was da war, das war schon ein geiles Ding, das immer zu verfolgen. Und wenn das weitergeht, dann hoffentlich direkt mit einer Kona-Quali, wäre schon geil. Fred, alles gesagt, oder?
Jo.
Sehr gut.
Ich glaube.
Dann machen wir den Deckel drauf und sagen 2026, hier Fred Kamps. Sehr gut. Also alle bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.
Jo, ciao.
10, 9, 8. Halt! Abbruch, Abbruch! Was ist los?
Hab Nutella vergessen.
Nicht so ein Ernst.
Schmeckte schon himmlisch, bevor wir auf dem Mond waren. Nur Nutella ist Nutella.